Wenn Jesus einen Blinden sehend und einen Stummen redend macht, sehen die Menschen nur das Wunder, aber Gott zeigt in demselben Ereignis, dass unsichtbar ein Kampf tobt. Zwischen dem Königreich der Finsternis und dem Königreich Gottes prallen Fronten aufeinander, und mitten hinein stellt sich der verworfene König, der angeklagt, verlästert und doch unaufhaltsam sein Reich aufrichtet. Gerade dort, wo religiöse Gegner seine Werke dem Satan zuschreiben, öffnet Jesus den Blick für die geistliche Wirklichkeit hinter sichtbaren Heilungen, Worten und Entscheidungen. Zwei Reiche im Konflikt, der unsichtbare Kampf hinter sichtbaren Wundern. Die Heilung des blinden und stummen Mannes ist mehr als eine einzelne, wunderbare Begebenheit. In ihr bündelt sich, wie in einem Brennglas, der geistliche Zustand der gefallenen Menschheit, Augen, die Gott nicht sehen, und ein Mund, der ihn nicht preist und nicht für ihn spricht. Die Evangelien berichten nüchtern, wie der Herr den Dämon austreibt und damit Sehen und Sprechen zurückgibt, aber hinter dieser Szene steht eine unsichtbare Auseinandersetzung. Jesus handelt nicht in einem neutralen Raum, jeder Akt der Befreiung ist ein Angriff auf ein bestehendes Herrschaftssystem. Darum heißt es in Johannes 12,31, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wenn der Mann vor den Augen der Menge frei wird, beginnt dieses Gericht bereits, im Kleinen sichtbar zu werden. Satan ist der Fürst dieser Welt und der Fürst der Macht der Luft. Er hat seine Gewalt und seine Engel, die ihm als Fürsten, Gewalten und Weltbeherrscher dieser Finsternis untergeordnet sind. Daher hat er sein Königreich, die Gewalt der Finsternis. Dieses Königreich Satans ist auf der Erde errichtet und wirkt unter den Menschen. Doch der himmlische König ist gekommen, um ebenfalls unter den Menschen auf der Erde ein himmlisches Königreich aufzurichten. Deshalb stehen diese beiden Königreiche miteinander in Konflikt. Die Schrift beschreibt Satan nicht nur als eine böse Macht, sondern als eine Person mit Reich, Struktur und Autorität. Paulus erinnert die Epheser daran, dass sie einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Fürst dieser Welt hat sein Haus, seine Gefäße, seine Ordnung. Menschen sind für ihn nicht Partner, sondern Beute, Gefangene, die als Gefäße in seinem Haus stehen. Wenn Jesus Dämonen austreibt, vollzieht er nicht lediglich eine seelische Entlastung, er dringt in dieses Haus ein. Der Herr nennt Satan an anderer Stelle den starken Mann und spricht davon, dass man ihn zuerst binden muss, ehe man sein Haus plündern kann. Jede Befreiung ist ein Akt der Plünderung, Gefäße werden aus der Gewalt der Finsternis herausgenommen und in ein anderes Haus, in eine andere Herrschaft gebracht. Damit wird deutlich, wie eng Befreiung und Königreich zusammengehören. Kolosser 1,13 fasst diesen Wechsel so, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Hier geht es nicht zuerst um ein Gefühl, sondern um ein objektives Herrschaftsverhältnis. Wer durch Christus befreit wird, wechselt den Herrscher. Die sichtbare Heilung und Befreiung des Mannes ist der sichtbare Rand eines unsichtbaren Geschehens. Das Königreich der Himmel dringt ein in ein Gebiet, das lange unter der Gewalt eines anderen stand. Darum reagiert die Menge mit messianischer Hoffnung, während die Pharisäer mit Verdächtigung und Lästerung antworten. Sie spüren, dass hier ein Anspruch auf Königsherrschaft erhoben wird, doch statt sich ihm zu beugen, erklären sie das Werk des Königs zum Werk des Feindes. So wächst aus dieser Szene ein nüchternes und zugleich tröstliches Bewusstsein, das Leben mit Christus findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern mitten in einem geistlichen Konflikt zwischen zwei Reichen. Wer im Verborgenen das leise Werk Gottes an sich erlebt, ein geöffnetes Verständnis, eine gelöste Bindung, die wiedergewonnene Fähigkeit zu loben und zu bekennen, steht in derselben Linie wie der geheilte Mann, hinter der sichtbaren Veränderung liegt ein unsichtbarer Sieg. Das motiviert, die eigene Geschichte nicht nur psychologisch, sondern königreichsbezogen zu deuten, wo der Herr etwas befreit, ist nicht nur persönliche Last leichter geworden, sondern ein Stück Boden ist vom alten Herrscher genommen und dem König übergeben worden. In dieser Perspektive bekommt jeder Schritt ins Licht Gewicht und selbst verborgene Siege des Glaubens werden Teil eines viel größeren, königlichen Feldzuges. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. In denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wer den Alltag so versteht, erkennt hinter kleinen Befreiungen die Hand des Königs und verliert die Furcht vor der Finsternis. Statt die Macht des Bösen zu überschätzen, wächst Vertrauen in den, der den Starken gebunden hat und der unser Leben aus der Gewalt der Finsternis in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Das schenkt Ruhe im Kampf und Mut, auch in unscheinbaren Situationen mit dem unsichtbaren Wirken des Königs zu rechnen. Der Geist Gottes und das Kommen des Königreichs. Wenn Jesus sagt, er treibe die Dämonen durch den Geist Gottes aus, öffnet sich ein Blick in das innere Wesen des Königreichs Gottes. Die Macht, die das Reich der Finsternis erschüttert, ist nicht menschliche Entschlossenheit, sondern die gegenwärtige Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Königreich Gottes zu euch gekommen. Wo der Geist Gottes Raum gewinnt, kommt das Königreich nicht nur näher, es tritt ein, eine andere Autorität nimmt Besitz, und die Mächte der Finsternis verlieren ihren Boden. Der Heilige Geist ist nicht ein Beiwerk der Erlösung, sondern die Kraft und Gegenwart des Königs selbst, der unsichtbare Vollstrecker der Herrschaft Christi mitten unter den Menschen. Vers 28 sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Königreich Gottes zu euch gekommen. Der Geist Gottes ist die Kraft des Königreiches Gottes. Wo der Geist Gottes wirksam ist, dort ist das Königreich Gottes, und dort haben die Dämonen keinen Boden. Aus dem Wort des Herrn erkennen wir, dass der Kampf für das Königreich nicht von einem Menschen aus eigener Kraft geführt wird, sondern von einem Menschen zusammen mit dem Geist Gottes. Die Schrift zeichnet dieses Wirken des dreieinen Gottes in einem großen Bogen. Epheser 1,5.9 zeigt den Vater, indem er uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens und uns das Geheimnis seines Willens wissen ließ. Der Sohn verwirklicht diesen Willen in seiner Hingabe, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat und sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Der Geist schließlich macht dieses vollbrachte Werk in Menschen wirksam, ihr habt euch reinwaschen lassen, doch ihr seid geheiligt worden, doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn Jesus also durch den Geist Dämonen austreibt, bündelt sich in diesem Handeln der ganze Ratschluss des Vaters und das vollbrachte Werk des Sohnes in einer konkreten Situation. Gerade deshalb ist Lästerung gegen den Geist so ernst. Wer das Wirken des Geistes, das Christus verherrlicht und Menschen zur Umkehr zieht, bewusst als dämonisch erklärt, schneidet die Brücke ab, über die Gott ihn zur Rettung führen will. Paulus kann rückblickend sagen, er sei zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter gewesen, habe es aber unwissend im Unglauben getan, und ihm sei Barmherzigkeit widerfahren. Der Herr zeigt damit, dass Sünden gegen ihn als den Sohn, getan in Unwissenheit, vergeben werden können, wenn der Geist Raum findet, zur Buße zu führen. Doch wo der Geist selbst als Quelle des Bösen gebrandmarkt und hartnäckig abgewiesen wird, bleibt kein innerer Zugang mehr zu dem, der überführt, tröstet und zum Glauben zieht. Nicht weil Gott plötzlich unwillig wäre zu vergeben, sondern weil der Mensch die einzige Tür verschlossen hat, durch die Vergebung in sein Leben eintreten könnte. In den Worten Jesu klingt zugleich eine Linie der göttlichen Regierung an, die über das persönliche Empfinden hinausgeht. Die Schrift spricht vom gegenwärtigen Zeitalter, vom kommenden Zeitalter des messianischen Reiches und von der ewigen Vollendung. Vergebung hat in dieser Perspektive eine doppelte Dimension, die ewige Errettung, die in diesem Zeitalter aus Gnade empfangen wird, und die Frage von Belohnung oder Zucht im kommenden Zeitalter. Paulus schreibt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, und der Herr erzählt vom König, der mit seinen Knechten abrechnet. Wer das Wirken des Geistes annimmt, wird in dieser Regierung nicht nur verschont, sondern in das Licht hineingestellt, wo seine Worte, Entscheidungen und Haltungen Bestand gewinnen können. Wer sich ihm verhärtet entzieht, verweigert sich dem Einzigen, der das Herz so ändern könnte, dass es vor diesem Richterstuhl nicht beschämt dastehen muss. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Königreich Gottes zu euch gekommen. Indem er uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wer den Heiligen Geist so als Kraft und Gegenwart des Königreichs erkennt, wird empfindsam für sein leises Wirken und vorsichtig mit urteilenden Worten über geistliche Vorgänge. Statt Verdacht nährt sich Vertrauen. Der Geist der Gnade ist am Werk, um Christus groß zu machen und Herzen zu gewinnen. Das schenkt Mut, sich dem inneren Überführen nicht zu entziehen, sondern darin den königlichen Schritt Gottes zu sehen, der uns tiefer in sein Reich hineinführt. Das Herz, die Worte und der Tag des Gerichts. Am Höhepunkt der Auseinandersetzung mit den Pharisäern wendet sich Jesus ihrem Inneren zu. Er beantwortet ihre Lästerung nicht nur sachlich, sondern entlarvt ihre Quelle, Otternbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Worte erscheinen oft flüchtig, wie Luft, die mit einem Atemzug in die Welt entlassen wird. Der Herr zeigt, dass sie in Wahrheit die hörbare Verlängerung des unsichtbaren Herzens sind. Was sich im Innern ansammelt, Gedanken, Einstellungen, verborgene Entscheidungen, bildet einen Schatz, aus dem das Reden wie selbstverständlich hervorquillt. Die Lästerung der Pharisäer ist daher kein Fehltritt einzelner Sätze, sondern Frucht eines Baumes, der in falschem Boden gewachsen ist. Die Verse 34 und 35 sagen, Otternbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Die Pharisäer waren in ihren Herzen von einer Fülle des Bösen erfüllt. Deshalb brachte ihr Mund das Böse hervor, das in ihrem Herzen war. Damit verschiebt sich der Fokus von der isolierten Bewertung eines Wortes hin zu der Frage, was das Wort sichtbar macht. Hebräer 10,29 beschreibt, wie schwerwiegend es ist, wenn jemand den Geist der Gnade geschmäht hat. Eine solche Schmähung geschieht zunächst in Worten, in Formulierungen, in denen die Gnade Gottes für gewöhnlich, überflüssig oder sogar anstößig erklärt wird. Doch diese Worte sind nur die Spitze eines inneren Eisbergs. Der Herr nimmt sie so ernst, weil sie offenbaren, welches Urteil das Herz bereits über Gott und sein Handeln gefällt hat. In dieser Perspektive wird klar, warum Jesus ankündigt, dass die Menschen über jedes unnütze Wort, das sie reden, Rechenschaft geben werden und dass sie aus deinen Worten gerechtfertigt und aus deinen Worten verurteilt werden. Worte sind gewissermaßen Zeugenaussagen unseres Herzens vor dem kommenden Gericht. Unnütze Worte sind dabei nicht nur grobe Lästerungen. Es sind auch Worte, die nichts tragen, nichts aufbauen, nichts weitergeben von dem Leben, das Gott schenkt, leere, abwertende, zersetzende Rede, die vielleicht leicht daherkommt, aber eine Spur hinterlässt. Gleichzeitig ist diese Schärfe des Herrn nicht dazu da, jede Silbe in ängstlicher Selbstkontrolle zu ersticken. Sie will aufdecken, wie eng Leben und Reden verbunden sind. Wenn der innere Schatz sich ändert, ändert sich das, was der Mund spontan hervorbringt. Wo das Herz von der Gnade ergriffen wird, entstehen wie von selbst neue Töne, Dank statt Zynismus, Fürbitte statt Gerede über andere, Bekenntnis statt Verschleierung. 1 Johannes 1,7 beschreibt diese Bewegung, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht wächst ein neuer Schatz und mit ihm eine neue Sprache. Der Tag des Gerichts erscheint in diesem Licht weniger als eine fremde Bühne, auf der wir plötzlich mit unbekannten Maßstäben konfrontiert werden, sondern als die Offenlegung dessen, was sich durch unsere Worte schon angekündigt hat. Wer lernt, seine Rede als Spiegel des Herzens zu verstehen, beginnt in einer anderen Weise mit seiner inneren Wirklichkeit umzugehen. Das Bekenntnis der Sünde, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, ist selbst ein Wort, das einen neuen Schatz markiert. Statt das Böse nach außen zu verteidigen, wird es vor Gott ausgesprochen und ihm übergeben. So werden Worte, die einst verurteilten, nach und nach von Worten abgelöst, die auf Gottes Treue hinweisen. Otternbrot. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Was meint ihr, einer um wie viel schlimmeren Bestrafung wird der für würdig gehalten werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für etwas Gewöhnliches geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wer seine Worte als Spur des Herzens versteht, gewinnt einen realistischen und zugleich hoffnungsvollen Blick auf sich selbst. Fehltritte im Reden werden nicht bagatellisiert, aber sie führen nicht in Verzweiflung, sondern zurück zu dem, der das Innere erneuert. So kann aus der ernsten Warnung Jesu eine stille Zuversicht wachsen, dass der, der uns im Licht hält und reinigt, auch unser Reden so formen wird, dass es vor ihm Bestand hat und für andere zu einem Echo seiner Gnade wird. Herr Jesus, du verworfener und doch siegreicher König, danke, dass du das Reich der Finsternis entlarvst und uns in das Königreich des Sohnes der Liebe hinüberrettest. Richte unseren Blick weg von dem, was nur äußerlich beeindruckt, hin zu deinem verborgenen Wirken, mit dem du den Starken bindest und Gefangene freisetzt. Heiliger Geist, bewahre unsere Herzen vor Härte und Lästerung, erfülle uns mit Ehrfurcht vor deinem Wirken und mit Dankbarkeit für deine rettende Gnade. Reinige unsere inneren Schätze, damit unsere Worte Leben, Licht und Hoffnung widerspiegeln und am Tag des Gerichts als Frucht deiner Gnade gefunden werden. Stärke alle, die mitten im geistlichen Kampf stehen, und gib ihnen die Gewissheit, dass dein Reich kommt und deine Herrschaft sich durchsetzt, auch wenn Widerstand und Verwerfung groß sind. Lass uns in deinem Frieden ruhen und in deiner Kraft leben, bis deine Herrlichkeit offenbart wird. Amen.